Einfahrt Göschnen ist gesperrt und beim Autoverlad Furken Oberwald eine halbe Stunde Wartezeit.
Radio SRF, Echo der Zeit mit Brigitte Kramer. Das sind die Themen vom Freitag, dem 28. März. Das schwere Erdbeben in Südostasien ist gleich unser Schwerpunkt. Vor allem in Myanmar werden viele Opfer befürchtet. Aber auch die thailändische Hauptstadt Bangkok hat Tote zu beklagen. Dann Südsudan am Rand eines erneuten Bürgerkriegs. Präsident Kiir setzt seinen Vize unter Hausarrest. Vielerorts im Land wird gekämpft. Leidtragend sei die Zivilbevölkerung.
Öffentliche Dienstleistungen wie Gesundheit oder Bildung oder Sicherheit gibt es von Seiten der Regierung im Land fast gar nicht.
So Afrika-Kenner Gerrit Kurz im Echo-Gespräch. Ungebetener Besuch in Grönland. US-Vizepräsident Vance und seine Frau treffen heute auf der Arktisinsel ein. Und israelische Angriffe auf Ziele in Syrien. Man mache sich das fragile Gleichgewicht zunutze, sagt Nahost-Experte Jost Hiltermann.
Well, when you want to weaken your enemy, you split them up. Divide and rule.
Wenn du deinen Feind schwächen willst, spalte ihn, teile und herrsche. Ein heftiges Erdbeben hat mehrere Länder Südostasiens erschüttert. Noch ist die Lage zum Teil unübersichtlich. Nach derzeitigen Informationen ist es zu schweren Schäden gekommen. Es werden viele Tote befürchtet. Das Epizentrum des Bebens lag in Myanmar und hatte gemäß US-Erdbebendienst eine Stärke von 7,7. In Myanmar ist auch das Schweizer Hilfswerk Helvetas tätig, auch in Gebieten, die vom Beben schwer betroffen sind. Severin Huber ist bei Helvetas Länderverantwortlicher für Myanmar. Er ist selber derzeit in der Schweiz, steht aber in Kontakt mit seinen Kolleginnen und Kollegen in Myanmar. Er hat mir erzählt, was diese ihm schildern.
Ja, also die Lage ist ernst. Ich hatte heute Morgen Kontakt und auch den Tag über mit dem Team in Myanmar. Das Ausmaß der Schäden ist noch schwierig abzuschätzen, aber was man schon jetzt sieht, ist, dass die Infrastruktur im und ums Epizentrum stark beschädigt ist, also Gebäude, Brücken, Straßen. Dann haben wir auch erste Zahlen von Toten, Verletzten, Berichte aus den Spitälern in Mandalay, in Naypyidaw. Und wenn man die Stärke des Erdbebens anschaut, 7,7, kann man davon ausgehen, dass diese Zahlen steigen werden, leider. Ja.
Die Militärjunta ruft zu Blutspenden auf. Wie steht es um die Versorgung von Verletzten?
Also die Versorgung von Verletzten in den Städten, was ich gehört habe vom Team, ist bis zu einem gewissen Grad gewährleistet. Muss sich aber auch vergegenwärtigen, dass die Situation insgesamt im Land natürlich schwierig ist. Das Land ist von Krisen geschüttelt und die Versorgung sicher nicht auf dem Niveau wie in anderen südostasiatischen Ländern. Insofern denke ich, kann man davon ausgehen, dass die Versorgung nicht überall gewährleistet ist. Was das genau heißt und was das Ausmaß ist, müssen wir abwarten und werden wir in den nächsten 24, 48 Stunden sehen.
Also das bedeutet auch, dass man zu vielen Menschen auf dem Land noch gar keinen Zugang hat.
Ja, also wir sind in Kontakt auch mit unseren Partnerorganisationen vor Ort, die Zugang haben zu den Leuten auch auf dem Land. Aber wir hatten auch da noch gewisse Berichte ab. Zum Teil ist auch der Kontakt schwierig, unterbrochen. Ich denke, das Ausmaß, wie gesagt, der Schäden auch in Bezug auf die Menschen müssen wir noch abwarten. Ist schwierig zu sagen im Moment.
Sie haben es erwähnt, seit dem Militärputsch vor 4 Jahren befindet sich Myanmar in einer Krise im Bürgerkrieg. Wie sieht es jetzt aus mit der Unterstützung von Seiten der Behörden?
Also von Seiten der Behörden wurde ja internationale Hilfe angefordert. Was ich gehört habe, ist, dass auch Länder bereits reagiert haben, insbesondere auch Indien. Da wird sicher etwas passieren, hoffe ich. Aber es ist auch klar, dass es auch, was wir vor Ort sehen mit unserem Team, dass auch die Unterstützung von Nichtregierungsorganisationen unter anderem oder auch insbesondere lokaler Partner nötig sein wird, um auch wirklich alle Menschen zu erreichen. Ich denke, da ist ja die Hilfe von allen Seiten gefordert und deshalb haben wir auch vor, von Helvetas Seite da zu unterstützen.
Sagt Severin Huber vom Hilfswerk Helvetas. Er ist dort Länderverantwortlicher für Myanmar. Das schwere Beben hat auch die thailändische Hauptstadt Bangkok erschüttert. Dort lebt und arbeitet unser Südostasien-Korrespondent Martin Altrovandi. Die Behörden haben den Notstand ausgerufen. Wie ist die Situation im Moment in der Stadt?
Ja, eigentlich ruhig. Viele Menschen sind draußen auf der Straße bzw. auf den Trottoirs, andere noch zu Fuß unterwegs. Viele Bekannte von mir auch, die mussten von der Arbeit zu Fuß nach Hause gehen, weil die BTS, also die Hochbahn, nicht fährt, weil Autos im Stau stecken geblieben sind und die verbliebenen Motorräder, die waren natürlich schnell ausgebucht, diese Motorradtaxis. Dann gibt es Gebäude, in die man nicht rein darf, ein Hochhaus direkt neben mir, da gibt es Cafés, Geschäfte und ein Hotel auch, das steht zwar alles, also es ist nicht irgendwie beschädigt oder so, aber das ist abgesperrt derzeit. Dann sind die Stadtparks, die bleiben jetzt auch nachts geöffnet, also bei uns ist jetzt ja schon Mitternacht, damit sich die Leute dort aufhalten können. Und es wird auch Wasser und auch Essen verteilt überall. Also ich habe auch viele Stände gesehen, wo das ausgegeben wird. Gleichzeitig haben aber auch viele Läden geöffnet, auch Restaurants zum Teil. Und als ich durch die Straßen gelaufen bin, jetzt tagsüber und auch abends, dann habe ich auch immer wieder Touristen gesehen, zum Teil mit Backpacks oder Rollkoffer, und denen war dann zum Teil auch gar nicht genau bewusst, was da passiert war.
In Bangkok ist unter anderem ein Hochhaus eingestürzt, das sich im Bau befand. Weiß man unterdessen mehr über Schäden und Opfer?
Ja, dieses eingestürzte Hochhaus mit 30 Stockwerken, das krachte in sich zusammen. Das war ja noch eine Baustelle, wie Sie richtig sagen. Da sieht es jetzt aus wie, das sieht aus wie ein überdimensionaler Trümmerberg eigentlich, als ich da war, also so wie aus einem apokalyptischen Film. Beim Erdbeben waren Arbeiterinnen und Arbeiter auf der Baustelle und in diesem Gebäude. Einige konnten früh genug fliehen. Wie zum Beispiel dieser Arbeiter, mit dem ich kurz sprechen konnte, und er hat uns gesagt, also dass er gar nicht, also immer noch nicht fassen kann, was da genau passiert war.
Man sagt nicht so, oder? Man, wenn man so lange nicht wegnimmt, dann kann man wie nicht da.
Also er hat uns erzählt, wie er dann nur noch diese graue oder diese Asche sah, Rauch, und es einfach so schnell wie möglich wegrannte und dann gar nichts anderes dachte, als sich einfach in Sicherheit zu bringen. Diese Asche übrigens, die ist rund um dieses Gebäude verteilt, also die Straßen sind weiß, die Trottoirs sind weiß, die Tische und Stühle von Restaurants rundherum sind weiß, auch die Blumen oder Pflanzen dort sind einfach so mit einem weißen Film überzogen, das ist ganz, ganz komisch. Es sind laut den Behörden auch immer noch viele Arbeiterinnen und Arbeiter unter dem kollabierten Hochhaus eingesperrt. Man hat sehr großes Rettungswerkzeug, also schweres Gerät herangeschafft, immer mehr auch. Und die Rettungsarbeiten, die dauern jetzt immer noch an. Also insofern kann ich jetzt nicht viel mehr zu den Zahlen sagen.
Die Menschen in Bangkok sind sich nicht an so schwere Erdbeben gewohnt. Wie gehen Sie mit den heutigen Ereignissen um?
Ja, also das stimmt. Also mit wem auch immer ich gesprochen habe, alle haben sie mir gesagt, so etwas hätten sie noch nie erlebt. Und alle waren am Anfang so ein bisschen verwirrt und waren sich auch gar nicht sicher, ob es sich wirklich um ein Erdbeben handelt. Das hat mir auch diese Frau, also eine junge Frau, gesagt, die saß mit ihren zwei Katzen auf dem Trottoir.
Scary. It's my first time, so really nervous and don't know what to do. I move into under the table with my cat, so I think about only 1 minute and I decide to get down.
Also sie hatte Angst und war nervös, wusste auch nicht, was sie tun sollte und hat sich dann schließlich mit den Katzen unter dem Tisch eigentlich versteckt, aber quasi hat dort ausgeharrt für eine Minute und hat sich dann entschlossen, aus dem Gebäude, das Gebäude zu verlassen. Da muss man wissen, sie wohnt im 10. Stock und da überlegt man sich natürlich, wie lange das dauert und ob man dann auch wirklich genügend Zeit hat, weil wenn es dann einfach wackelt, man weiß ja nicht, wie lange das dauert.
Wir haben nun über Bangkok gesprochen, Martin Altrovandi, vielleicht noch kurz. Was weiß man über das restliche Thailand, insbesondere den Norden, der direkt an Myanmar angrenzt?
Genauso in Chiang Mai zum Beispiel wurde der Betrieb auf dem Flughafen vorübergehend eingestellt aus Sicherheitsgründen, aber dann offenbar wieder aufgenommen. Dann gibt es verschiedene Berichte, zum Beispiel einen Bericht, auch Videos über ein Chaos in einem Supermarkt, wo dann die Leute auch offenbar Panik hatten. Es kam auch zu verschiedenen Gebäudeschäden, zu verschiedenen Schäden an Spitalgebäuden im ganzen Land offenbar. Viel mehr ist aktuell nicht bekannt, da muss man noch ein bisschen abwarten. Aber insgesamt kann man sicher sagen, das Ausmaß dieses, der Folgen dieses Erdbebens in Thailand ist natürlich bei weitem nicht so verheerend wie im Nachbarland Myanmar.
Direkt aus Bangkok, Südostasien-Korrespondent Martin Aldrovandi, besten Dank. Die Glückskette sammelt für die Erdbebenopfer in Südostasien. Spenden können Sie unter glückskette.ch. Nun zu den Nachrichten mit Roger Brandlin. Zum ersten Mal seit 4 Monaten, seit die Waffenruhe zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah gilt, hat die israelische Armee einen Vorort der libanesischen Hauptstadt Beirut angegriffen.
Die israelische Armee teilte danach mit, dieser Angriff bei Beirut habe sich direkt gegen die Hisbollah-Miliz gerichtet. Diese habe dort nämlich Drohnen gelagert. Und der Angriff sei eine Reaktion auf einen Raketenbeschuss aus dem Libanon am Morgen gewesen. Zuvor hatte Israel die libanesische Bevölkerung gewarnt, sie solle sich nicht bei dem betroffenen Gebäude aufhalten. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu erklärte, sein Land werde weiterhin überall im Libanon angreifen und auf Bedrohungen reagieren. Die militant-islamistische Hisbollah wies die Verantwortung für die Raketenangriffe zurück. Der libanesische Regierungschef seinerseits verurteilte den israelischen Angriff und warnte vor einer gefährlichen Eskalation. Die Welthandelsorganisation, die WTO, bekommt derzeit kein Geld mehr aus den USA. Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump pausiert nämlich ihre Zahlungen an die Organisation. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters und auch SRF liegen diese Informationen vor. Die USA sind der größte Beitragszahler der WTO. Sie zahlen rund 11% des gesamten Budgets. Die WTO hofft nun, dass der Zahlungsstopp nur vorübergehend ist. Seit Jahren blockieren die USA bereits das oberste Gericht der Welthandelsorganisation. Diese hat ihren Sitz übrigens in Genf. Im letzten Jahr 2024 haben mehr Schweizerinnen und Schweizer im Ausland gelebt als noch im Jahr davor. Das zeigen Zahlen des Bundesamts für Statistik. Insgesamt waren es Ende letztes Jahr knapp 827.000 Auslandschweizerinnen und Schweizer. Das sind rund 13.000 mehr als Ende 2023. Die meisten der Schweizer Staatsbürgerinnen und Staatsbürger im Ausland, nämlich über 500.000, lebten in Europa, vor allem in den Nachbarländern Frankreich, Deutschland und Italien.
Vor fast 9 Jahren ereignete sich beim Sustenpass ein Unglück mit 2 Kampfjets der Schweizer Armee. Der eine der beiden Piloten verunglückte tödlich. Der zweite wurde angeklagt, zusammen mit dem Fluglotsen, der damals Dienst hatte. Heute hat die zweite Gerichtsinstanz ihr Urteil veröffentlicht.
Und das Militärappellationsgericht kam zum selben Schluss wie die Vorinstanz. Es verurteilte den Fluglotsen zu einer bedingten Geldstrafe wegen fahrlässiger Tötung. Der Fluglotse hatte das Urteil weitergezogen mit dem Ziel, einen Freispruch zu erreichen. Und das Gericht bestätigte auch die Unschuld des zweiten Militärpiloten. Obwohl dieser nicht vorschriftsgemäß geflogen sei, trage er keine Verantwortung am Unglück, urteilte die zweite militärische Gerichtsinstanz. Das Urteil vom Sustenpass-Unglück kann noch einmal weitergezogen werden. Bei der Gewerkschaft der Staatsangestellten beim VPOD gibt es Streit. Die Generalsekretärin Natascha Wey hat deswegen gekündigt und mit ihr 2 Zentralsekretärinnen. Das hat der Präsident des VPOD, Christian Dondre, der Nachrichtenagentur Kisten SDA bestätigt. Die Tamedia-Zeitungen hatten davor schon darüber berichtet. Gemäß diesem Zeitungsbericht gibt es Spannungen zwischen den Deutschschweizer und den Westschweizer Sektionen. In der Deutschschweiz werde die Führungskultur von Christian Dondre kritisiert. Der SP-Nationalrat ist Genfer. Die Chefinnen und Chefs des Schweizer Energiekonzerns Axpo sollen nicht unbegrenzt entlöhnt werden dürfen. Die Aargauer Kantonsregierung hat sich für eine Lohn- und Boni-Obergrenze ausgesprochen. Die Forderung kommt aus dem Aargauer Kantonsparlament. Gefordert ist eine Obergrenze von maximal 1 Million Franken pro Jahr. Axpo-Chef Christoph Brand hat im letzten Jahr 1,8 Millionen Franken erhalten. Die Aargauer Regierung erklärte, damit eine Obergrenze eingeführt werden könne, müssten auch die anderen Aktionäre der Axpo zustimmen, darunter mehrere Kantone. Ähnliche Forderungen gibt es auch in den Kantonen Glarus, Thurgau oder Zürich. Die Börsendaten 18.14 Uhr geliefert von SIX. Der Swiss Market Index schließt bei 12.814 Punkten und damit im Minus von 0,2%. Der Dow Jones Index in New York fällt momentan um 1,6%. Der Euro wird zu 95,38 gehandelt und der Dollar zu 88,12.
Und wie wird das Wochenendwetter, Roger Brändli?
Ja, am Abend und in der Nacht ziehen immer mehr Wolken auf. Morgen ist es dann stark bewölkt und es fällt immer wieder Regen und oberhalb von 1200 Metern auch Schnee. Im Süden, da scheint zeitweise die Sonne. Die Temperaturen dazu im Norden bei 10 Grad, im Süden bei rund 18 Grad.
SRF Verkehrsinfo von 18.16 Uhr. Vorsicht in der Ostschweiz auf der A13 Richtung Sargans. Zwischen Bux und Sevelen besteht Gefahr durch Fahrradfahrer auf der Fahrbahn. Die Vereinten Nationen warnen vor einem neuen Bürgerkrieg in Südsudan, dem jüngsten Staat der Welt. In mehreren Landesteilen flammen bewaffnete Konflikte auf. Und jetzt hat Staatschef Salva Kiir seinen Vize Riek Machar unter Hausarrest stellen lassen. Eigentlich sollten sich die beiden die Macht an der Spitze der Übergangsregierung teilen und dem Land Ruhe und Stabilität bringen. Doch nun scheinen alte Rivalitäten aufzubrechen. Gerrit Kurz ist bei der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik zuständig für Afrika und den Mittleren Osten. Ich habe von ihm wissen wollen, teilen Sie die Sorge, im Südsudan könnte erneut ein Bürgerkrieg ausbrechen?
Ja, absolut. Ich teile diese Sorge leider. Der Hausarrest des ersten Vizepräsidenten Riek Machar ist eine eindeutige Verletzung des Friedensabkommens von 2018 und leider auch nicht die erste. Die Situation steht spitz auf Knopf. Die Frage ist, ob Machar sich der Machtergreifung unterordnet oder ob er zu einer erneuten Rebellion aufruft und ob Präsident Salva Kiir überredet werden kann, Machar freizulassen und geplante Offensiven gegen die Truppen seines Koalitionspartners abzublasen.
Können Sie denn die aktuelle Situation im Südsudan schildern?
Also einerseits gibt es diesen Machtkampf in Juba, der diese Woche in der Verhaftung Machars gegipfelt ist. Andererseits gibt es in diesen Tagen auch bewaffnete Kämpfe in verschiedenen Teilen des Landes, die teilweise eben in Verbindung stehen mit diesem Machtkampf. Insbesondere im Nordosten, in der Region Upper Nile, hat es in den letzten Wochen Kämpfe zwischen ethnischen Milizen gegeben, die einerseits mit der Regierung verbunden sind, sowie Selbstverteidigungsmilizen, die früher auf Seiten Machars gekämpft haben. Und aus Sorge vor einer erzwungenen Entwaffnung griff diese Selbstverteidigungsmiliz, die sogenannte White Army, Einheiten der Regierungsarmee an und nahm dann eine Kaserne in dem Ort Nasir ein. Daraufhin bombardierte die Armee anscheinend mit ugandischer Unterstützung mehrfach diesen Ort und setzte dabei auch Fassbomben ein, die zu furchtbaren Verbrennungen bei den Opfern führten.
Sie sprechen von gefährlichen Fassbomben, von Konflikten in verschiedenen Regionen des Landes. Was bedeutet das für die Zivilbevölkerung?
Tatsächlich ist es so, dass seit dem Friedensabkommen es sogar mehr Menschen geworden sind, die auf humanitäre Hilfe angewiesen sind. Mittlerweile sind es laut Vereinten Nationen etwa 2/3 der Bevölkerung. Öffentliche Dienstleistungen wie Gesundheit oder Bildung oder Sicherheit gibt es von Seiten der Regierung im Land fast gar nicht, sondern so etwas wird dann eher von internationalen Hilfsorganisationen angeboten und davon gibt es dann eben leider auch nie genug. Und hinzu kommt, dass das Land sowieso auch aus anderen Gründen gebeutelt ist, denn es ist eines der Länder, das am meisten unter den Folgen des Klimawandels leidet. So sind weite Teile des Landes regelmäßig überflutet.
Um den Konflikt zu verstehen, Gerrit Kurz, muss man in die jüngste Vergangenheit des Südsudan zurückschauen. Das ostafrikanische Land ist seit 2011 unabhängig von Sudan. Kurz darauf kam es bereits zu einem Bürgerkrieg. Sehen Sie heute Parallelen zu damals?
Leider ja. Auch damals gab es bereits einen Machtkampf zwischen Kiir und Machar. Der Kern war damals, wie eben auch heute, die mutmaßliche spekulative Nachfolge für den Präsidenten. Und diese Spekulation über die Nachfolger löste dann einen Streit innerhalb der Elite der regierenden Partei damals aus. Und dann entließ Kiir damals seinen Vizepräsidenten Machar und 6 Monate später brach der Bürgerkrieg aus. Und auch damals gab es schon massive Spannungen innerhalb des Sicherheitssektors, damals noch innerhalb der gleichen Armee. Und in dieser Armee brachen die ersten Kämpfe aus.
2018, Sie haben es bereits erwähnt, kam es dann zu einem Friedensvertrag. Salva Kiir und Riek Machar haben sich auf eine gemeinsame Übergangsregierung geeinigt. Warum funktioniert diese nicht?
Dieser Friedensvertrag war im Prinzip fragil von Anfang an. Er ist auch mit erheblichem Druck von außen zustande gekommen. Und er war auch von Anfang an eine, ja, im Grunde verhandelte Aufgabe Machars, der zu dem Zeitpunkt bereits viel Unterstützung im Land und auch international verloren hatte. Er hatte eben nach dem Zusammenbruch 2016 fliehen müssen aus dem Land und war dann jahrelang auch nicht im Land gewesen. Und Kiir setzte dann seit 2018 immer wieder darauf, eigentlich vorgesehene Aufgaben innerhalb des Friedensabkommens zu verzögern. Und Machar war dann unsicher, wie er damit umgehen sollte. Und ein zentrales Problem in dieser Zeit, in diesen über 6 Jahren seit dem Friedensvertrag war, dass die jeweiligen Truppen der bewaffneten Akteure nicht vollständig integriert worden sind, wie das eigentlich vorgesehen war. Dieser Prozess zog sich lange hin. Und so blieb eben auch Machar weiterhin Oberbefehlshaber der Truppen, die nicht integriert waren. Und diese harrten dann oft ohne Bezahlung und ohne Essen in Camps aus. Und Kiir vernachlässigte auch seine eigene Armee, bezahlte diese auch nicht, weil er kein Geld mehr hatte. Und bewegte eher Kommandeure der Opposition dazu, überzulaufen, um diese dann gegen andere bewaffnete Gruppen im Land kämpfen zu lassen.
Ihre Einschätzung, kann ein erneuter Bürgerkrieg im Südsudan noch abgewendet werden?
Eine weitere Eskalation zu verhindern ist noch möglich, aber es erfordert eben ganz entschiedene, abgestimmte Diplomatie und Vermittlung von allen Akteuren, die irgendwie Einfluss haben. Heute ist beispielsweise Raila Odinga in Juba, der war früher Premierminister von Kenia und ist jetzt im Auftrag von Kenias Präsident Ruto nach Juba gereist. Daneben sollten natürlich auch noch weitere internationale Akteure jeglichen Druck anwenden, den sie haben. Aber auch kirchliche Vertreter aus Südsudan haben Zugang zu den Führungsfiguren und können sie grundsätzlich erreichen. Aber ob jemand von all diesen Akteuren international oder südsudanesisch mit diesen Friedensbotschaften tatsächlich durchdringt, das steht leider auf einem anderen Blatt.
Sagt Gerrit Kurz, Afrika-Spezialist bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Das ist das Echo der Zeit auf Radio SRF. So geht es bei uns weiter. Israel greift regelmäßig Ziele in Syrien an. Wir fragen, in welcher Absicht? Ein französischer Ökonom und Bestsellerautor prangert das schädliche Wirtschaftswachstum an. Das sei eher Weltanschauung, denn Wissenschaft, kontert ein Berufskollege. Und die Buchungsplattform Airbnb sorgt in Städten für Ärger, wird aber auch zunehmend in ländlicheren Tourismusregionen zum Problem. Zuerst dies. US-Vizepräsident Vance und seine Frau reisen heute nach Grönland, obwohl sie dort alles andere als willkommen sind. Denn US-Präsident Trump verärgert die Grönländerinnen und Grönländer, indem er wiederholt seinen Anspruch auf die größte Insel der Welt geltend macht. Mit dem Besuch des Ehepaars Vance erreicht das Drama in der Arktis einen neuen Höhepunkt. Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann.
Genug ist genug und Grönland ist unser Land. Wiederholt haben in den letzten Wochen Tausende von Menschen vor dem US-Konsulat in der grönländischen Hauptstadt Nuuk demonstriert. Sie wehren sich gegen die aggressiven politischen Aussagen aus Washington, wo Präsident Donald Trump keine Gelegenheit auslässt, seine Ansprüche auf die größte Insel der Welt anzumelden.
We need Greenland for national security and international security, so I think we'll go as far as we have to go. We need Greenland.
Wir brauchen Grönland für die nationale und die internationale Sicherheit und werden so weit gehen, bis wir es haben, erklärte Trump in dieser Woche vor den Medien an seinem Amtssitz. Nun ist kurz vor Beginn dieser Sendung Trumps Vize J.D. Vance in Grönland gelandet, zusammen mit einer hochrangigen Delegation, zu der auch der nationale Sicherheitsberater und der Energieminister der USA gehört. Noch vor seinem Abflug erklärte Vance, dass Dänemark seine Pflichten nicht wahrgenommen habe und sich im Übrigen Trump nicht darum kümmere, was die Europäer zu dieser neuen amerikanischen Grönlandpolitik sagen.
Denmark, which controls Greenland, it's not doing its job and it's not being a good ally. So you have to ask yourself, how are we going to solve that problem, solve our own national security? If that means that we need to take more territorial interest in Greenland, that is what President Trump is going to do, because he doesn't care about what the Europeans scream at us.
Offensichtlich sorgt sich die amerikanische Regierung aber etwas darüber, was die Grönländerinnen und Grönländer selbst zu diesen Plänen sagen. Und deshalb wurde das Programm noch massiv umgestellt. Statt dem ursprünglich geplanten Besuch der wichtigsten Bevölkerungszentren in Westgrönland und einem umfassenden Kulturprogramm landeten Vance und seine Delegation nun auf dem abgelegenen US-Stützpunkt Pituffik, über 1000 Kilometer nördlich von Nuuk. Und dort oben im Pituffik seien die Amerikaner ja die Herren im Haus, betonte der frischgebackene grönländische Ministerpräsident Jens Fredrik Nielsen.
Hele den her Situation med at komme på besøg, hvor der ikke er en siddende regering, det holder vi fast i. Det er ikke at vise respekt for en allieret.
Der erst 33 Jahre alte grönländische Ministerpräsident erklärte in Nuuk nach der Präsentation seiner neuen Regierung heute Nachmittag, dass der Vance-Besuch zu einem ungünstigen Zeitpunkt erfolge und von mangelndem Respekt gegenüber einem nahen Alliierten zeuge. Nach den vorgezogenen Neuwahlen vom 4. März bekommt Grönland nun eine breite Koalitionsregierung, der 4 der 5 im Parlament vertretenen Parteien angehören. In der Opposition bleibt einzig die Amerika-freundlichste Partei Nalleraq, welche auf eine schnelle Loslösung von Dänemark drängt. Regierungschef Nielsen hingegen möchte nun zunächst mit Dänemark ein neues Kooperationsabkommen aushandeln, das die politischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten stärkt. Nicht zuletzt gegenüber dem aggressiven Nachbarn im Westen, den USA. Sollte Washington also letztlich doch nicht versuchen, Grönland mit Gewalt zu übernehmen, dürfte das Staatsoberhaupt der größten Insel der Welt auch in naher Zukunft weiterhin in der Kopenhagener Amalienburg sitzen. Von dort meldete sich an diesem historischen Tag im arktischen Beziehungsdrama auch König Fredrik zu Wort.
Wir leben in einer veränderten Wirklichkeit, aber es darf nicht herrschen Zweifel um meine Kärlichkeit zu Grönland und meine Verbundenheit zu dem grönländischen Volk.
Wir leben in einer neuen Wirklichkeit, aber es kann kein Zweifel an meiner Zuneigung zu Grönland und seinem Volk bestehen, betonte der dänische König Frederik gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Rundfunksender DR. Die USA teilten ihrerseits noch vor der Landung ihres Vizepräsidenten in Nordgrönland mit, dass das erst vor wenigen Jahren eröffnete Konsulat in Nuuk massiv ausgebaut werden soll. Mit der Ruhe im abgelegenen Norden ist es für Grönland endgültig vorbei.
Bruno Kaufmann. Bei Zusammenstößen zwischen der lokalen Bevölkerung und israelischen Soldaten sind diese Woche im Süden Syriens 6 Syrer getötet worden. Außerdem hat die israelische Luftwaffe laut eigenen Angaben 2 Armeebasen in Zentralsyrien bombardiert. Auch der Hafen in der Stadt Latakia ist laut Medienberichten Ziel eines israelischen Angriffs geworden. Alles innerhalb einer Woche. Was genau bezweckt Israel mit seinem militärischen Vorgehen in Syrien? Auslandredaktorin Anna Drechsel berichtet.
Ich bin hier in Hermon.
Nur 9 Tage nach dem Sturz des Assad-Regimes im vergangenen Dezember ließ sich Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu per Helikopter weit in syrisches Staatsgebiet fliegen, auf den höchsten Gipfel der Golanhöhen, den Hermon, auf Arabisch Jabal al-Sheikh. Der Hermon sei von großer Bedeutung für die Sicherheit Israels, sagte er damals. Die israelische Armee nahm die gesamte demilitarisierte Pufferzone im Golan ein. Sie errichtete Checkpoints und stationierte Bodentruppen. Die Luftwaffe flog hunderte Angriffe in ganz Syrien und vernichtete große Teile des syrischen Waffenarsenals. Im Februar dann sagte Netanyahu, man werde südlich der Hauptstadt Damaskus keine syrischen Truppen tolerieren. Der Süden Syriens müsse demilitarisiert werden. Israel wolle sicherstellen, dass es von syrischem Territorium aus nicht angegriffen werden könne, sagt Joost Hiltermann, Nahostdirektor der Denkfabrik International Crisis Group.
So at the moment the new government does not pose a danger to Israel. First of all because Israel has ensured that this new government doesn't have the military power.
Im Moment stellt die neue Regierung Syriens keine Gefahr für Israel dar. Zuerst einmal, weil Israel dafür gesorgt hat, dass Syrien militärisch dazu gar nicht in der Lage ist, aber auch weil die neue Regierung ihre Macht noch nicht gefestigt hat. Syrien habe beim UNO-Generalsekretär und dem UNO-Sicherheitsrat gegen die israelische Invasion und die Verletzung der syrischen Souveränität Protest eingelegt, sagt Joost Hiltermann.
But otherwise the new government is not so worried about.
Er denke aber nicht, dass die Aktivitäten der israelischen Armee derzeit die Hauptsorge der Regierung in Damaskus seien. Darum könne man sich zu einem späteren Zeitpunkt kümmern. Jetzt müssen sie zuerst ihre Herrschaft über Syrien stabilisieren.
So instead they need to restabilize the government itself.
Dass dies der Interimsregierung unter Ahmad al-Sharra gelingt, ist keineswegs sicher. Nach fast 14 Jahren Bürgerkrieg ist das ethnisch-religiöse Gleichgewicht im Land sehr fragil. Ein Umstand, den Israel sich zunutze machen könnte, etwa indem es gezielt einzelne syrische Minderheiten unterstütze, sagt Hiltermann.
Well, when you want to weaken your enemy, you split them up. Divide and rule.
Wenn du deinen Feind schwächen willst, spalte ihn. Teile und herrsche. Das ist eine alte israelische Strategie und nicht nur eine israelische, das sieht man auch sonst überall auf der Welt. Du stellst sicher, dass dein Feind keinen starken Zentralstaat aufbauen kann, der eine echte Bedrohung für dich darstellen könnte. Doch es besteht das Risiko, dass Israel den Bogen überspannt, sagt Nahost-Experte Joost Hiltermann.
So there is a risk, what we would argue, a risk of overreach by Israel. That in fact, by trying to impose its will through military power.
Wenn Israel seinen Willen militärisch durchsetzen will und damit den syrischen Staat absichtlich schwächt, könnten nichtstaatliche Akteure davon profitieren, die wiederum von Staaten unterstützt werden, die Israel feindlich gesinnt sind. So wie es mit der Hisbollah im Libanon geschehen ist, die von Iran unterstützt wird. Israel hat mehrere Kriege gegen die Hisbollah geführt. Viele Jahre stellte die schiitische Miliz eine große Bedrohung für Israel dar. Joost Hiltermann beurteilt die israelische Strategie gegenüber dem neuen Syrien kritisch.
And if you had wise leadership, and Israel is not the only country that is bereft of wise leadership.
Wie in vielen anderen Ländern fehle in Israel eine weise politische Führung. Eine Führung, die auf Politik und die langfristige Sicherheit Israels setzt, würde versuchen, das Nachbarland Syrien mittels Diplomatie zu stabilisieren und sicherzustellen, dass es ihr freundlich und nicht feindlich gesinnt ist, sagt Hiltermann.
And make sure that it's friendly to your interests rather than inimical.
Doch diese weise Führung existiert in Israel derzeit nicht.
Sie hören das Echo der Zeit. In den nächsten Minuten treffen wir den Nullwachstumsökonomen Timothée Baric an der Universität Lausanne und wir machen einen Abstecher ins Berner Oberland, wo die Buchungsplattform Airbnb Kopfzerbrechen bereitet. Die Wirtschaft ist zu einer Massenvernichtungswaffe geworden. Oder wir leben in einer globalen Apartheid, in der die Reichen die Umwelt verschmutzen und die Armen darunter leiden. Mit solch markigen Sätzen warnt der französische Ökonom Timothée Baric davor, dass ständiges Wirtschaftswachstum uns in den Abgrund treibe.
Sein Buch «Wachstum bremsen oder untergehen» hat sich allein in Frankreich über 40.000 Mal verkauft. Es wurde in 8 Sprachen übersetzt. Seit kurzem arbeitet der 35-Jährige an der Universität Lausanne. Dort wird ihm für seine Forschung nicht nur applaudiert. Westschweiz-Korrespondent Philipp Reichen hat ihn besucht.
Die Erde ist überhitzt, die Gesellschaften befinden sich im Burnout und das Bruttoinlandprodukt wird zu einer Art Weltuntergangs-Countdown.
Das ist das wenig beruhigende Fazit des französischen Ökonomen Timothée Parik aus seinem Bestsellerbuch. Pariks Berechnungen zeigen, je größer die Wirtschaft ist, umso schneller wächst sie und umso mehr bedroht sie unsere eigene Existenz. Für Parik hilft nur eines.
Die Herausforderung, die vor uns liegt, ist die des Weniger, des Leichteren, des Langsameren, des Kleineren.
Degrowth, wirtschaftliche Schrumpfung, nennt das der 35-jährige Franzose. Und er verspricht, eine statische Wirtschaft in Einklang mit der Natur, in der Reichtum gerecht verteilt wird und in der es allen gut geht, sei möglich. Seit einigen Wochen forscht Timothée Parik nun an der Universität Lausanne. In einem groß angelegten Projekt will er zeigen, worauf sich die Schweiz dereinst einstellen und was sie tun muss, wenn das Land die Klimaneutralität erreichen will. Mit seinem dichten, in alle Richtungen abstehenden Haar, seinem Hipsterschnauz und athletischem Körper fällt er auf dem Unicampus sofort auf. Der in Versailles bei Paris aufgewachsene Parik kennt auch die kritischen Blicke, mit denen gewisse Institutsmitarbeiter seine Arbeit betrachten.
Au début, je pense que les gens se font un espèce de cliché comme quoi je suis une sorte de Dark Vador de l'économie, que j'arrive avec mon étoile noire de la décroissance pour faire imploser l'économie. Auch c'est pas du tout ça.
Ökonomen hielten ihn manchmal für einen Darth Vader, der mit einem schwarzen Stern die Wirtschaft implodieren wolle. Das sei aber mitnichten seine Absicht. Er sei auch kein Aktivist, der seine Weltanschauung mit ökonomischen Berechnungen legitimiere, sagt er. Vielmehr geht es ihm darum, die ökologischen Fußabdrücke einzelner Staaten und die Grenzen des Ökosystems zu berechnen und die schädlichen Aspekte des Wirtschaftswachstums zu begreifen. Und das alles mit dem Ziel, dass die Wirtschaft prospériere.
Mes collègues chercheurs, on essaie de mieux comprendre ces phénomènes pour protéger en fait la prospérité. C'est ça qui nous intéresse. On veut pas que l'économie elle arrête de faire ce qu'une économie doit faire, c'est-à-dire satisfaire des besoins. C'est ça notre première priorité, comme tous les économistes.
Als Beispiel für schädliches Wachstum spricht Timothée Parik die US-amerikanische Wirtschaft an, wo die Wirtschaft zwar wächst. Und alle denken würden, das sei wunderbar, obwohl die durchschnittliche Lebenserwartung sinke. Zu großes Wachstum habe auf das Ökosystem langfristig schlimme Konsequenzen.
On prend un risque de dégradation des écosystèmes.
Kommt es zu Hitzewellen, leidet die Produktivität. Kommt es zu Überschwemmungen oder ist die Luft verschmutzt, fördert das Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und das wirkt sich negativ auf die öffentliche Gesundheit und die Staatsfinanzen aus. Was hält ein klassischer Ökonom wie der Lausanner Volkswirtschaftsprofessor Marius Brühlhardt von Timothée Pariks Arbeit?
Herr Parik ist mir bisher eher mit starken Meinungen und markigen Sätzen aufgefallen als mit wissenschaftlichen Leistungen. Aber er ist ja jetzt im tollen Umfeld unserer Uni und hat da die Chance, seine Fähigkeiten als Forscher noch zu beweisen.
Auch zum Degrowth-Ansatz hat der Ökonom eine klare Meinung.
Was den Degrowth-Ansatz betrifft, hat er eben auch mehr mit Weltanschauung zu tun als mit Wissenschaft. Man geht dabei einfach davon aus, dass sich die Klimakatastrophe eigentlich nur verhindern lässt, wenn man die gesamte Wirtschaft künstlich drosselt. Das ist quasi ein ökonomischer Vorschlaghammer.
Es gäbe viel feinere Instrumente als die von Parik geforderte Schrumpfung, wie Lenkungsabgaben, Regulierungen und Subventionen, ist Brühlhardt überzeugt. Timothée Parik fordert hingegen, die Vorurteile endlich beiseite zu schieben und betont, sein Konzept der Schrumpfung sei weder Extremismus noch Aktivismus, sondern ein wissenschaftliches Konzept wie jedes andere auch.
Il faut aller un petit peu au-delà des préjugés et de se dire, la décroissance, c'est forcément quelque chose de militant et d'extrémiste. Non, ça peut être aussi un concept scientifique comme les autres.
Und immer wieder betont Parik, er habe nur ein Ziel vor Augen, das Wohlergehen von uns allen.
Airbnb ist nicht nur in Schweizer Städten ein Problem. Auch auf dem Land werden laufend mehr Wohnungen auf Online-Portalen an Feriengäste vermietet, vor allem in Tourismusregionen. Das macht Wohnraum knapp und teuer. Im Berner Oberland wird das zum Politikum, etwa in Interlaken oder in Sigriswil, das einen temporären Stopp für neue Airbnbs veranlasst hat. Doch wie geht man das Problem an, ohne am Ast zu sägen, auf dem man sitzt? Bern-Korrespondent Samuel Buri.
Interlaken. Ankommende Touristen suchen ihre Unterkunft, dazwischen ein Pferdefuhrwerk. Rudi Simmler geht durch die Zentralstrasse. Hier ist er aufgewachsen.
Also da hat es einen Blumenladen gehabt. Das ist jetzt ein thailändisches Restaurant. Wenn ihr die Strasse aufschaut, dann seht ihr den syrischen Coiffeur, das indische Restaurant, das koreanische Restaurant, der portugiesische Laden. In dieser kurzen Strasse hier ist die halbe Welt eigentlich vertreten.
Das sei spannend, findet der frühere SP-Gemeinderat und kommt mit einem Ladenbesitzer ins Gespräch.
Wir brauchen hier in Interlaken besonders mehr Touristen.
Noch mehr?
Simmler will dem Airbnb-Tourismus in Interlaken an den Kragen. Er zeigt ein Haus mit zwei Schlüsselkästchen neben dem Eingang. Airbnbs.
Und offensichtlich hat es da vier Briefkästen. Es hat also mal vier Wohnungen gehabt, wo Leute drin gewohnt haben und jetzt sind einfach zwei. Nicht mehr auf dem Wohnungsmarkt.
Rund 10% aller Wohnungen werden für Airbnb genutzt. Die SP hat in Interlaken und den Nachbargemeinden Initiativen eingereicht. Airbnb-Nutzungen sollen auf maximal 90 Tage im Jahr begrenzt werden. Dabei haben viele Gemeinden bereits Maßnahmen gegen die wuchernden Airbnbs ergriffen. Reicht das nicht?
Nein, das reicht offensichtlich nicht, weil die Bewegung weitergeht und laufend mehr Wohnungen am Wohnungsmarkt entzogen werden. Das ist so, dass es wie eine Goldgräberstimmung ist. Es gibt einige, die da auf den Zug ausspringen und auch ganz, ganz viel Geld verdienen jetzt mit diesem neuen Geschäftsmodell.
Sigriswil. Gemeindepräsident Toni Ambühl hat Aussicht auf Alpen und Thunersee. Er sagt,
die Gäste kommen irgendwie stocknachts mit ihren Rollköfferchen und dann wissen sie nicht mehr, woher. Dann wird dann irgendwo auf uns gelüten.
In der Schulhausaula ist ein Meinungsaustausch mit der Bevölkerung anberaumt, zu Airbnbs.
Das hat recht klein angefangen. Rund vor einem Jahr sind die ersten Leute zu mir gekommen und sehen, ihr solltet hier von her schauen. Das saufert aus.
Die Zahl der Kurzzeitvermietungen habe sich innerhalb weniger Monate verdoppelt. Jetzt erteilt die Gemeinde für 2 Jahre keine neuen Bewilligungen mehr für Umnutzungen von Wohnungen, sei es als Airbnb oder Zweitwohnung. Das gibt zu reden, etwa bei diesem Hausbesitzer.
Wir machen mir natürlich schon Gedanken, ja, was denn da könnte an Konsequenzen auftreten für die Verfügung von dem Eigentum.
Eine junge Frau versteht den Gemeinderat, denn es sei
extrem schwierig, da eine Wohnung zu finden, die bezahlbar ist. Von dem her betrifft es mich eigentlich früher oder später sowieso. Im Moment bekomme ich es sehr fest mit.
Gemeindepräsident Ambühl ist nach dem Anlass zufrieden.
Ich glaube, das Hauptthema, das aufgekommen ist, dass man die langzeitige klassische Ferienwohnungsvermietung klar mit der Airbnb-Nutzung muss trennen.
Peter Aschimann aus Matten bei Interlaken ist Präsident der Regionalkonferenz Oberland Ost, einem Zusammenschluss der Gemeinden. Er gesteht,
wir sind mit der ganzen Entwicklung überrascht, oder wie schnell das gegangen ist.
Und doch lehnt der Unternehmer und frühere FDP-Gemeindepräsident eine starke Regulierung ab. Ohne Airbnb würden Übernachtungsorte fehlen.
Das wiederum, das bremst natürlich den Tourismus ein. Und im Oberland Ost leben mehr als 80% vom Tourismus.
Aschimann ist darum skeptisch gegenüber den SP-Initiativen mit einer Beschränkung von Airbnb-Nutzung. Hingegen habe die Gemeinde Matten eine gute Lösung gefunden, indem vor einigen Jahren reine Airbnb-Häuser verboten worden seien.
Man kann nicht eine ganze Liegenschaft Airbnb machen. Man hat dort also durchaus Möglichkeiten.
Das Oberland wehrt sich, nicht gegen den Tourismus, sondern gegen dessen Auswüchse. Und gegen die kalifornische Firma, welche mit ihrem Geschäftsmodell ganze Regionen aus dem Gleichgewicht bringt. Doch ein Patentrezept gegen Airbnb gibt es nicht.
Samuel Buri hat berichtet. Das war das Echo der Zeit am Freitag, dem 28. März. Redaktionsschluss 18.44 Uhr. Lukas Schneider war für die Sendung verantwortlich, für die Nachrichten Michael Wettstein, am Mikrofon Brigitte Kramer. Danke für Ihr Interesse.
SRF 1.
Neuer Mikrofon, der Ralf Wicki.
SRF Verkehrsinfo.
Präsentiert von Hörmann, Ihrem Partner für Garagentore und Haustüren in Ihrer Region. Informationen unter hörmann.ch.
Entwarnung in der Ostschweiz. Auf der A13 Richtung Salvanz zwischen Buchs und Zevelen besteht keine Gefahr mehr durch einen Fahrradfahrer auf der Fahrbahn. Dann weiter Stau oder stockend in der Region Basel auf der A2 Richtung Deutschland ab Pratteln. In der Region Solothurn auf der A1 Richtung Zürich zwischen Wangen an der Aare und Herkingen. Im Aargau auf der A1 Richtung Bern zwischen dem Limmataler Kreuz und Bierfeld. In der Region Zürich auf dem Nordring Richtung St. Gallen ab dem Limmataler Kreuz. Daher auf dem Westring ab Urdorf Nord, auf dem Westring Richtung Chur zwischen dem Limmataler Kreuz und Zürich West und vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden 4 Kilometer Stau und 45 Minuten Wartezeit ab Amsteg. Die Einfahrt Göschenen ist gesperrt. So, Viertel vor 7.
SRF Sport.
Fertig, Skirennen schauen, sie ist Geschichte, die Weltcup-Saison 2024-25. Und sie geht auch in die Schweizer Sportgeschichte ein. Das Schweizer Team nämlich hat zum Beispiel die Nationenwertung mit einem so einem grossen Vorsprung gewonnen wie noch nie. Men Maruk.
Es sind 3.364 Punkte, wo die Schweiz Vorsprung hat auf Österreich. Oder allein das Schweizer Männerteam hat 44 Podestplätze geholt im Weltcup. Auch das ist Rekord. Aber auch wenn die Saison so erfolgreich war wie noch nie, gibt es Disziplinen, wo das Schweizer Team noch Luft nach oben hat. Wo genau und was die Herausforderungen sind für die nächste Saison, das schauen wir jetzt mit unserer Skireporterin Dania Spichtig an. Dania Fümmer auf der Männerseite an. Da hat es zwar in allen Disziplinen viel Podestplätze gegeben, aber wenn man kritisch heranschaut, dann hat das Schweizer Slalom-Team zu wenig abgeliefert diese Saison.
Der Loic Meyer ist der einzige Schweizer Slalomfahrer, der diese Saison aufs Podest gefahren ist. Er hat sozusagen die Slalom-Saison aus Schweizer Sicht gerettet. Zum Beispiel der Daniel Juhl, der schon 6 Slalom-Siege in seiner Karriere hat feiern konnte, der ist diese Saison nie in Top 5 gefahren. Oder der Ramon Zehnhäuser ist sogar aus der Top 30 in der Slalom. Also das Schweizer Slalom-Team hat ganz sicher noch Steigerungspotenzial.
Wechseln wir zu den Frauen. Da gibt es vor allem in den Speed-Disziplinen Luft nach oben. Die Lara Guperami hat zwar die Super-G-Kugel geholt, aber sonst hat es nicht viel zu feiern gegeben aus Schweizer Sicht.
An der Weltspitze muss das Schweizer Speedteam bei den Frauen wieder breiter aufgestellt sein. Der Alpin-Direktor von Swiss-Ski, Hans Flatscher, hofft, dass die jetzt in dieser Saison ausgefallen sind wegen einer Verletzung, zum Beispiel Jasmin Fluri, dass die nächste Saison wieder vorne können mitfahren können. Und sagt weiter.
Es ist sicher so, dass wir da uns wirklich anstrengen müssen, dass wir aus der zweiten Reihe da möglichst schnell jetzt Athletinnen dazu bringen, die konstant in den Top 30 hineinfahren können, dass wir ja dann das Jahr drauf noch mal einen Schritt machen können, dass wir wieder ein bisschen mehr Breite haben.
Also von heute auf morgen geht das nicht, aber Schritt für Schritt. Ein Schritt hat Stefanie Grob geschafft. Sie ist im Europacup diese Saison im Super-G so stark gefahren, dass sie sich einen Fixplatz geholt hat und nächstes Jahr bei jedem Weltcup Super-G an Start kann. Das ist wichtig, um Erfahrungen sammeln und langsam im Weltcup Fuß zu fassen.
Gehen wir dort her, wo es extrem gut gelaufen ist, Speed-Disziplinen der Männer. Die Breite an Spitze wahnsinnig, in der Abfahrtswertung 3 Schweizer zuvorderst, 2 weitere in der Top 8. Das ist zwar super, wenn man so viele Top-Athleten im Team hat, bringt aber für die nächste Saison auch Herausforderungen mit sich.
Bis jetzt war es immer so, dass die besten Fahrer zusammen in einer Trainingsgruppe waren, aber in den Speed-Disziplinen sind so viele Athleten auf dem Top-Niveau, dass man muss schauen, dass die Trainingsgruppe nicht zu gross ist, oder besser gesagt, dass man trotz dieser grossen Gruppe den allen Ansprüchen gerecht werden kann. Ich kann ein kleines Beispiel machen. Bis jetzt hat das Schweizer Team alle 2 Hometrainer dabei gehabt, also Velos zum Einfahren und Ausfahren. Und da haben alle die besten Athleten zuerst drauf dürfen und die anderen haben einfach drauf können, wenn es frei geworden ist. Aber Athleten, die diese Saison jetzt auch aufs Podest gefahren sind und mit den Besten können mithalten können, die stehen dann vielleicht zu Recht nicht mehr so gerne hinten an der nächsten Saison. Das meine ich mit den Ansprüchen, die jetzt steigen und dass Trainer jetzt gefordert sind, dass dass die denen gerecht werden können. Aber ja, das gehört sicher in die Kategorie Luxusproblem. Die Herausforderung nimmt das Schweizer Team nach dieser erfolgreichen Saison sicher gerne in Kauf.
Tanja Spichtig mit dem Ausblick auf die nächste Saison. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Ganz fertig ist die jetzige Skisaison für die Alpinen noch nicht. Ab am Montag bis am 7. April sind noch die Schweizer Meisterschaften zu Zinal im Wallis. Freestyle-WM im Engadin, die geht noch bis am Sonntag. Heute gibt es im Engadin keine weitere Medaille für die Schweiz. Es bleibt bei 4x Gold und 1x Bronze. Zina Siegenthaler wird im Snowboard-Cross 8. Der Raphael Kriebühl holt sich im Ski-Freestyle-Halfpipe-Halbfinal einen Finalplatz und fährt dann am Sonntag im Kampf um WM-Medaille. Sozusagen zum Abschluss sind heute und morgen bei der Olympiaschanze die grossen Publikumsevents mit den Wettkämpfen im Big Air. Das Publikum ist bis jetzt ein schwieriges Thema, weil, obwohl die Schweizer Topleistungen zeigen und erst sind im Medaillenspiegel, finden die Wettkämpfe bis jetzt vor sehr wenig Zuschauern statt. Der Marco Nüssli aus dem Engadin.
Wo Fanny Smith und Ryan Regge jetzt vor einer Woche Gold im Skicross geholt haben, sind vielleicht ein paar hundert Zuschauer vor Ort gewesen, grosszügig gezählt. Und das, obwohl man nicht mal Eintritt gezahlt hat. Die Freestyle-WM wird nicht als Volksfest in Erinnerung bleiben, so viel ist jetzt schon klar. Der CEO von WM, der Milan Deruk, redet von Pech.
Das Wetter hat sicher nicht gut mitgespielt, auch die Verschiebungen, die wir hatten, sind sicher auch ein Thema gewesen.
Auch dem SRF-Experte Elias Sambühl ist aufgefallen, wie wenig Leute das es hat. Auch er sieht ein Problem beim Wetter.
Man hat viele Wettkämpfe müssen verschieben und das macht es natürlich für die Leute, die jetzt etwas gebucht haben, auf ein Wochenende zum schauen, wenn dann auf einmal das Finale zu Wim Slopesel dann am Freitag ist, dann die meisten dann nicht Hotel und alles umbuchen.
Das Wetter allein ist aber nicht schuld am Zuschauermangel. Es liegt auch daran, wo die Wettkämpfe stattfinden. Erstens liegt es Engadin nicht um die Ecke, zweitens sind die meisten alles zumindest im Skigebiet. Laut Emilia Sambühl hat der Freestyle-Sport unter anderen Umständen durchaus Publikumspotenzial.
Die Wettkämpfe, die halt irgendwo im Talboden sind oder an einer Talstation, ist es auch viel ringer, um Leute zu mobilisieren, um dort hinzubringen. Sobald der Wettkampf halt irgendwo im Skigebiet auf 2500 Meter oben ist, wo man mit den Ski hin muss, wird es ein bisschen schwieriger, weil eben man muss können Skifahren, Tageskarten lösen und. Und das ist sicher ein bisschen der Unterschied.
Die fehlenden Zuschauer spüren nicht nur die Sportler. Es werden auch weniger Getränke verkauft, gewisse Sponsoren sind unzufrieden und der Olympiaschanze, wo man Eintritt zahlt, ist das erste Wochenende sehr schlecht gelaufen. Der CEO Milan Deruk will seinen Optimismus aber nicht verlieren.
Das zweite Wochenende kommt gut, wird sicher zwischen 70-80% sein.
Das würde bedeuten, dass etwa 4'500 Zuschauer an die Big Air Events kommen. Dann hätte die Freestyle-WM dann doch noch die Kulissen, die die Athleten eigentlich verdienen würden.
Heute Abend sind der Olympiaschanze Snowboarder dran. Schweizer haben sich keine qualifiziert. Dafür sind dann morgen beim Big Air von der Freeskier, mir Sarah Höflin und am Andrea Raghetti, zwei Schweizer mit Medaillenchancen am Start. Im Schweizer Hockey ist die Saison für Lugano erst geht seit ein paar Tagen fertig. Im Playout-Final sind die Tessiner gegen Aschua besser gewesen und spielen darum auch nächste Saison in der National League. Lugano hat aber ganz andere Ansprüche, als gegen den Abstieg zu spielen. Darum wird in nächster Saison eine andere Mannschaft auf dem Eis stehen. Gerade 6 Spieler müssen gehen, ihr Vertrag wird nicht verlängert. Das hat der Club heute kommuniziert. Darunter sind mit Mark Arcobello und Daniel Carr auch zwei eigentlich starke Stürmer aus Nordamerika. Beide haben zuletzt aber weit unter ihrem Niveau aus anderen Saisons gespielt. Und auch an der Bande wird ein neues Gesicht zu sehen sein. Der Uwe Krupp, der erst im Januar der Luca Gianinazzi ersetzt hat, überkommt keinen Vertrag für die neue Saison. Der neue Sportchef von Lugano, der Yannick Steinmann, ist also ziemlich am Aufräumen und muss jetzt das Kader für die nächste Saison wieder mit neuen Spielern und eben auch an einen neuen Trainer füllen.
Mit Jury 5 was ein guter Start in für Abend. Mit Jury zusammen mit dem Bob Geldof, der Life Aid initiiert und organisiert hat.
Carrying the weight of popular demands.
SRF Verkehrsinfo.
Stau oder stockend in der Region Basel auf der A2 Richtung Deutschland ab Pratteln. In der Region Solothurn auf der A1 Richtung Zürich zwischen Wangen an der Aare und Herkingen. Im Aargau auf der A1 Richtung Bern zwischen Dietikon und Bierfeld. In der Region Zürich auf dem Nordring Richtung St. Gallen ab Dietikon, daher auf dem Westring ab Urdorf Nord und vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden 4 Kilometer Stau und 45 Minuten Wartezeit. Am Bahnsteig ist die Einfahrt der Schienen gesperrt.
Die Nachrichten von SRF um 7 mit Roger Brendlin. Nach dem starken Erdbeben in Südostasien steigt die Zahl der Menschen, die dabei ums Leben gekommen sind. Allein aus Myanmar werden zuletzt 144 Todesopfer gemeldet. Die myanmarische Militärregierung hat in verschiedenen Regionen des kriegsgeplagten Landes den Notstand ausgerufen und sie hat um internationale Hilfe gebeten. Severin Humber ist beim Hilfswerk Helfet, das für Myanmar zuständig. Er ist aus der Schweiz mit seinen Teams in Myanmar in Kontakt. Über die Situation im Land sagt er:
Also die Versorgung von Verletzten in den Städten, was ich gehört habe vom Team, ist bis zu einem gewissen Grad gewährleistet. Muss sich aber auch vergegenwärtigen, dass die Situation insgesamt im Land natürlich schwierig ist. Das Land ist von Krisen geschüttelt und die Versorgung sicher nicht auf dem Niveau wie in anderen südostasiatischen Ländern. Insofern denke ich, kann man davon ausgehen, dass die Versorgung nicht überall gewährleistet ist. Was das genau heißt und was das Ausmaß ist, müssen wir abwarten und werden wir in den nächsten 24, 48 Stunden sehen.
Sagt Severin Huber, der beim Hilfswerk Helfe, das für Myanmar zuständig ist. Das Beben hatte eine Stärke von 7,7. Auch im Nachbarland Thailand gab es Tote. Dort ist bislang offiziell von 3 Todesopfern die Rede. Es werden aber noch viele Menschen vermisst. Die Glückskette hat eine Sammelaktion für die vom Erdbeben betroffenen Regionen in Südostasien gestartet. Judith Schuler von der Glückskette sagt dazu:
Das Ausmaß der Katastrophe in den betroffenen Ländern, also insbesondere in Myanmar, ist wirklich enorm. Und das in einem Land, das bisher auch schon von einer großen Krise geprägt ist. Wir haben die Bilder